zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zornitz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Hinrunden und Jahresabschluss in der zweiten Liga. Und es wird jetzt sogar noch enger im Abstiegskampf. Magdeburg erneut mit einem Erfolgserlebnis. Dresden kann immer noch nicht gewinnen. Düsseldorf gewinnt im Krisenduell gegen Fürth. Und somit wird es unten ganz eng. Und oben patzt der Herbstmeister Schalke 04. Aber auch Elversberg und Paderborn sowie Darmstadt können alle nicht gewinnen. Das gesamte Feld rückt näher aneinander. Bedeutet natürlich auch, Spannung ist geboten. Und das macht auch den Reiz der zweiten Liga aus. Also freuen wir uns. Aber zuerst kommen meine Tipps.
Die große Tornetz-Tipp-Analyse mit eurem Top-Tipper-Tornetzer Jan Klein-Rösing.
Kommen wir wieder zu eurer Lieblingskategorie, der Spieltagstipps-Analyse von Jan Klein-Rösing. Und wir fangen direkt an. Am Freitag habe ich nämlich auf einen Hertana-Sieg gegen Arminia Bielefeld getippt. 3:2, Endstand 1:1. Ebenfalls unentschieden endete die Partie zwischen dem SC Paderborn und Darmstadt 98, Domes Darmstädtern, mit 2:2. Ich habe sogar an einen Paderborner 2:0-Sieg gedacht. Die Partie Kaiserslautern gegen den 1. FC Magdeburg, da habe ich 3:1 für Lautern getippt. Auf dem heimischen Betzenberg habe ich gedacht, ja, sind sie eine Macht. Aber Patrick Sander ist halt auch ein kleiner Voodoo-Künstler und hat es geschafft, mit seinen Magdeburgern 3:2 in Lautern zu gewinnen. Also bisher 0 Punkte. Bei Bochum gegen KSC habe ich gedacht, ja, die Bochumer gut in Form. KSC, der Rumort ist 3:1 Sieg. Aber Pustekuchen, der KSC entführt einen Punkt aus Bochum, entstand 2:2. Bei der Partie Düsseldorf gegen Fürth habe ich gedacht, ja, langweiliges 0:0. Beide Teams, ja, ein bisschen am Rumkriseln. Aber am Ende gewinnt Düsseldorf mit 2:1 gegen Fürth und belohnt sich damit für die ja, verbesserten Leistungen der vergangenen Wochen. Aber am Ende ja, war es dann doch auch ein knapper Sieg. Bei Kiel gegen Dresden habe ich 2:0 für Holstein Kiel getippt. Am Ende gewinnen die Kieler mit 2:1. Und das bedeutet, das sind die ersten Punkte für mich. Münster gegen Elversberg, da habe ich 2:0 für die Preußen getippt. Am Ende gewinnt aber keine der beiden Teams, denn die Partie endet mit 1:1 und Amenido hat kurz vor Schluss auch erst den Ausgleich für Münster erzielt. Nürnberg gegen Hannover, da habe ich gedacht, ja, die Hannoveraner, Aufschwung, die gewinnen das mit 4:1 am Pfalzner Weiher. Pustekuchen, klar, die Hannoveraner gingen in Führung, aber am Ende Nürnberg mit dem 2:1 Sieg. Und last but not least, der Braunschweig gegen Schalke, habe ich gedacht, ja, Schalke, die gewinnen das vielleicht sogar etwas höher mit 3:0. Aber Braunschweiger, vor allen Dingen durch die zwei Ex-Schalker, Sidi Sané und Memo Aydin, ziehen das Ding und gewinnen mit 2:1 gegen Schalke. Und ihr merkt schon, 2 Punkte habe ich an diesem Spieltag geholt beim Tippen. Also gut geht anders.
Design, dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs.
beginnen wir also diesen 17. Spieltag mit der Partie zwischen Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld. Die Herthaner wollten natürlich ihren Positivtrend fortsetzen und sich ganz oben festbeißen. Dafür wäre aber ein Sieg gegen Arminia Bielefeld Pflicht gewesen. Und ihr merkt schon, ja, Bielefeld war der erwartet schwere Gegner. Haben natürlich dann auch davon profitiert, dass Leistner noch einen Platzverweis kassiert hat und die Herthaner die Partie zu 10 runter oder zu Ende spielen mussten. Aber waren, wie gesagt, auch in den Zweikämpfen sehr bissig, haben mit ihrer Fünferkette den Herthanern auch wenig Raum geboten, clever verschoben. Und das primäre Ziel war es auch, die Herthaner so ein bisschen zur Verzweiflung zu bringen, indem man so massiv steht, dass sie zu wenig Torchancen kommen und dann vielleicht auch nervös werden, sodass dann über die schnellen Sarrenrinnen Basé und Momolu gekontert werden kann. Das hat jetzt insgesamt nicht so gut funktioniert, weil die Restabsicherung der Herthaner auch gut war. Das Ergebnis war dann halt, dass es ein relativ zähes Spiel wurde. Zwei Teams, die versucht haben, mit sich gegenseitig so ein bisschen taktisch auszucoachen, auszuspielen, hat dann aber im Endeffekt dazu geführt, dass es dann doch ein sehr tristes Spiel war. Und die Aufreger waren, wie gesagt, die beiden Tore. Einmal Seguin, der für die Herthaner getroffen hat. Und dann halt in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion Stefano Russo, der auf der 6 ja auch alles weggearbeitet hat, der dann einfach mal abzieht und den Ball dann satt trifft zum Ausgleich. Und am Ende ist es für Bielefeld halt ein gewonnener Punkt, die in den letzten Wochen so ein bisschen auch den Negativtrend gespürt haben. Klar, der Saisonstart war brutal, richtig gut. Mittlerweile hat man sich so ein bisschen eingenordet, ist auf Rang 14. Aber diese enge Liga sorgt natürlich dafür, dass man mit 2 Siegen relativ weit oben wieder ist, aber auch mit 2 Niederlagen ganz dick im Abstiegskampf steckt. Bedeutet so, dieser Punkt ist dann halt auch einfach mal so ein bisschen, wie so eine Art Bremse, Entschleunigung und auch das Zeichen dafür, wir sammeln oder wir hamstern uns dann nochmal die Punkte. Müssen dann auch nicht immer den attraktivsten Fußball spielen, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten alles auf den Platz werfen. Und das hat mich auch so ein bisschen an die Pokalsaison, vergangene Saison erinnert. Bielefeld ist ja bis ins Finale vorgedrungen, haben dort dann halt auch defensiv sehr kompakt gestanden und dann, wie gesagt, immer wieder mit Nadelstichen Angriffe setzen können. Und für mich war es dann insgesamt doch eine relativ Partie, die man schnell abhaken kann. Wie gesagt, XG-Werte 0,64 zu 0,65 sagt schon alles aus, dass das 1:1 die maximale Anzahl an Toren gewesen ist, die möglich war.
Domes Darmstadt Talk.
Zum Lilientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche und am letzten Spieltag der Hinrunde und am letzten Spieltag des Jahres, am 17. Spieltag, ging es zum SC Paderborn. Und also, wenn man mir am Anfang der Saison gesagt hätte, dass das mit eins der entscheidendsten Spiele in der Hinrunde sein wird, ich glaube, ich hätte das wirklich mit Kusshand genommen. Weil es hieß Dritter gegen Vierter. Darmstadt als Tabellendritter, beim Tabellenvierten Paderborn beide 32 Punkte. Darmstadt plus 12 Tordifferenz, Paderborn plus 10 Tordifferenz. Also wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Wer dieses Spiel gewinnt, macht einen guten Sprung Richtung Aufstiegsplätze und einen guten Sprung für den Start in die Rückrunde. Und um es vorwegzunehmen, schlussendlich gab es ein 2:2. Und auch da, wenn man mir das am Anfang des Spiels gesagt hätte, ich hätte ein Unentschieden sofort unterschrieben. Paderborn eine spielerisch wirklich starke Mannschaft. Was man aber mehr in der zweiten Halbzeit gesehen hat, denn in der ersten Halbzeit hat fast nur Darmstadt 90 gespielt. und wirklich, wirklich gut gespielt. Sie haben Paderborn immer wieder hinten reindrücken können mit ihrem Ballbesitzfußball, mit ihrem sicheren Ballbesitz, haben immer wieder die Lücken in der Paderborner Defensive gefunden und so dann auch schnell das 1:0 machen können. Und bis dahin war es dann wirklich ein gutes Spiel von Darmstadt. Paderborn kaum Chancen, also wo Schuhen im Tor hatte, wenig zu tun. Und die Sachen, wo er eingreifen musste, hat er auch sicher geschafft. Ansonsten haben seine Vordermänner wirklich einen guten Job in der ersten Halbzeit gemacht und konnten sich dann auch mit dem 2:0 belohnen. Und an beiden Toren waren sowohl Marco Richter als auch Corridor beteiligt. Die beiden, die auch schon beim 1:0-Sieg gegen Münster beteiligt waren. Und auch Marco Richter hat ja auch beim Sieg gegen Karlsruhe einen großen Anteil gehabt. Also er scheint jetzt mittlerweile wirklich in diese Mannschaft gefunden zu haben, in das Spielsystem von Kohfeldt. Wirklich, das macht wirklich mittlerweile echt Laune. Und Richter zeigt, warum er auch höher Spiel gespielt hat in der Bundesliga oder auch letzte Saison beim HSV, weil er einfach die Räume findet, gerade auch bei Standards immer wieder gefährlich geworden mit seinen Freistößen oder mit seinen Ecken. Aber ja, man muss sagen, die Halbzeit kam dann für Darmstadt sehr unglücklich, weil, wie gesagt, sie haben es dann ein wirklich gutes, dominantes Spiel gemacht. Und dann, als die zweite Halbzeit angebrochen ist, hat man gemerkt, Paderborn ist wie ausgewechselt. Als hätte Ralf Kettemann da 11 neue Spieler aufgestellt und gesagt, jo, ich trinke jetzt mit denen an, weil Paderborn war fast nicht mehr wiederzuerkennen. Die sind angelaufen, die haben jeden Zweikampf angenommen, die haben gepresst, die sind, wie gesagt, früh angelaufen. Alles, was sie in der ersten Halbzeit haben, aus Paderborner Sicht vermissen lassen, haben sie da umso mehr gezeigt. Darmstadt kaum noch Entlastung gefunden, standen nur noch hinten wie gegen Münster. Aber man muss sagen, Paderborn ist nun mal in dieser Saison nicht wie Münster. Münster die Chancen nicht genutzt, Paderborn hat sie genutzt. Und so kam es dann zum 1:2 für Paderborn. Und spätestens da hast du nicht nur bei den Spielern gemerkt, hier kann noch was laufen, sondern plötzlich war das ganze Stadion, die Home Deluxe Arena, wieder da, haben ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht. Und ja, wie soll das dann anders sein? Also man hat gesagt, weil gedacht, Darmstadt, die betteln hier um den Ausgleich. So ist es dann auch passiert. Aus Paderborner Sicht ein bisschen sehr glücklich, denn es gab den Elfmeter, verursacht von Kai Kleefisch, wo man sich drüber streiten lässt. Ich sage immer noch, für mich ist es, ja klar, ich bin Darmstadt-Fan, aber auch aus neutraler Sicht schwierig, denn der Ball springt, zumindest was die Fernsehbilder sagen, vom Oberschenkel an den Arm von Kleefisch. Dafür gibt es dann 11 Meter. Und wäre der Ball direkt in den Arm gesprungen, hätte gesagt, alles klar, okay, ist ein 11 Meter. Aber vom Oberschenkel an den Arm von Kleefisch, wo ich mir denke, Kleefisch war gerade im Zweikampf um eben den Ball. Und jeder, der mal Fußball gespielt hat oder ein bisschen was von Gleichgewichtssinn versteht, der wird sehen, okay, Kleefisch hat den Arm da nicht, um den Ball zu blocken, sondern einfach, um im Zweikampf das Gleichgewicht zu halten. Und während des Zweikampfs prallt der Ball vom Oberschenkel von Kleefisch halt an seinen Arm. Und da fand ich es auch richtig, dass der Schiedsrichter das nicht gepfiffen hat. Allerdings hat sich dann der VAR gemeldet. Der Schiedsrichter ist rausgegangen, hat sich das angeschaut und hat dann eben auf Elfmeter entschieden, wo ich mir denke, boah, weiß ich nicht. Wie gesagt, im Zweikampf vom Oberschenkel an den Arm ist für mich halt kein Elfmeter, weil kein absichtliches Handspiel. Der Kleefisch macht, kann dafür ja nichts, dass der Ball so abprallt. Ja, aber es hat einfach zum Spiel gepasst. Dementsprechend dann 2:2. Und aus Darmstädter Sicht kann man fast froh sein, dass man das Spiel nicht noch komplett aus der Hand gibt, weil dann da wirklich, ja, so wirklich wildes Schießen auf das Tor von Darmstadt. Dann kam noch Vukotic rein, um das irgendwie noch zu verhindern. Und ja, aus Paderborner Sicht muss man sich fast schon erinnern, dass man dieses Spiel nicht doch noch gewonnen hat. Aber es waren halt zwei unterschiedliche Halbzeiten. Die erste Halbzeit gehört klar Darmstadt, die zweite Halbzeit ganz klar Paderborn. Dementsprechend das 2-2 vielleicht nicht mal so unverdient. Aus Darmstädter Sicht, wie gesagt, das Unterschied hätte ich aber schon des Spiels sofort genommen. Man ist jetzt eben noch Tabellendritter, Paderborn Tabellenvierter. Beide jetzt 33 Punkte. Und am Ende der Hinrunde ist Darmstadt Tabellendritter, dementsprechend auf dem Relegationsplatz. Und wenn man das weiter spinnen würde und sagt, das ist jetzt das Ende der Saison, würde man in der Relegation auf St. Pauli treffen. Ich weiß, es ist noch sehr früh, gerade weil in der Bundesliga die Hinrunde noch nicht vorbei ist. Aber ein bisschen darf man ja träumen, gerade nach den letzten Saisons aus Darmstädter Sicht, die ja nicht so prickelnd liefen. Und ja, ich bin jetzt erstmal wirklich, wirklich stolz auf die Mannschaft, auf Kohfeldt, auf kompletten Staff, auf Paul Ferny, auf alle, die dahinter stecken, dass wir eine so erfolgreiche Hinrunde gespielt haben. Halt Tabellenplatz 3, das ist alles, was man sich eigentlich hätte vorstellen können. Ja, wird jetzt spannend, wie sich die Spieler dann in der Rückrunde schlagen. Das erste Spiel ist ja in Bochum, genau, in Bochum. Bochum auch wieder erstärkt. Wird spannend zu sehen zu sein, denn das Hinspiel hat man ja noch mit 4-0 gewonnen. Wird spannend zu sehen zu sein. Aber jetzt ist erstmal Winterpause.
Unter der Woche gab es ja das Transfermarktwert-Update und was soll ich sagen, Kenneth Eichhorn, 16 Jahre alt, hat jetzt einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Das ist so heftig, ne? Damit ist er mehr wert als teilweise 3 Zweitligisten. Und heftig, ich meine, klar, Kenneth Eichhorn, 16 Jahre, körperlich brutal stark. Die Jungs von 50+2 haben das halt auch schon gesagt, dass ja, er sehr weit ist. Vor allem körperlich hat der Profiniveau, ist er bockstark, technisch, hat er auch den einen oder anderen guten Pass mit drin. Und da sind natürlich jetzt auch einige große Clubs dran, unter anderem auch der BVB aus der Bundesliga. Klar, dass er einen Marktwert-Update brauchte, ist klar, aber 20 Millionen ist halt schon echt heftig. Damit ist er ja auch eines der wertvollsten deutschen Talente überhaupt. Und da sprechen wir erste und zweite Liga. Schon krass, wenn man sich da mal Kaetan Lenz anguckt, 6 Millionen Marktwert, ähnliche Position, klar, ist auch ein bisschen älter, aber auch der hat für mich eine brutale Entwicklung hingenommen und sein Marktwert wurde von 1,5 auf 6 erhöht, klar, auch ein brutaler Sprung, aber er ist ja nicht mal die Hälfte wert, von was ein Kenneth Eichhorn wert ist und bringt für mich aber auch trotzdem diese ja, Klasse mit, die ein Kenneth Eichhorn hat. Sehr ruhig am Ball, aber was mir auch sehr gut gefällt, er geht auch mal in die gegnerische Box rein. Wenn dann eine Flanke reinkommt, steht er da meistens im Rückraum, hat eine super Schusstechnik auch. Also, wenn Lenz dann mal abzieht, wenn er sich den Ball vorlegt oder auch per Direktabnahme, weißt du, es brennt direkt, es wird direkt gefährlich und das ist natürlich auch ein Spieler, der perspektivisch auf jeden Fall in der Bundesliga stattfinden wird. Ob Bochum jetzt noch aussteigt unter Uwe Rösler, der Trend stimmt. Wochenende dann aber auch ja, so ein kleiner Rückschritt wieder. 2-2 unentschieden in der Liga gegen den KSC. Ist jetzt auch kein Beinbruch, aber ja, es ist natürlich auch so, man hat den Saisonstart verpatzt und jetzt hängt man so ein bisschen hinterher, der Musik hinterher, aber klar, wenn man diesen Trend beibehalten kann, geht es ja in dieser sehr engen Liga auch wieder schnell nach oben und das bedeutet natürlich auch, dass du als Bochum sehr schnell oben wieder anklopfen kannst, aber ich glaube, sollte Bochum es wirklich nicht schaffen aufzusteigen, wird Keitan Lenz den Club verlassen? Ich meine, sogar Eintracht Frankfurt soll an ihn interessiert sein. Die suchen ja immer mal wieder einen Sechser, das wäre ein bisschen deren Achillesferse in der Bundesliga, weil Skiri Højlund scheint momentan einfach nicht so zu passen. Auch Nugo Larsa sehen sie eher als Achter. Da könnte ein Keitan Lenz passen. Und genau, wenn ich mir weiter mal so diese Marktwert-Updates anschaue, klar, auch ganz interessanter Spieler, Younes Ebnotalib. Er hat 6 Millionen Euro Marktwert, 12 Tore in der Hinrunde erzielt. Vergangene Saison ja nur Ersatzstürmer gewesen hinter einem Fisnik Aslani, jetzt wo er weg ist. Volles Vertrauen von neuen Trainer Vinzenz Wagner. Hat auch in diesem Wochenende beim 1:1 gegen Preußen Münster getroffen. Wie gesagt, 12 Hütten. Und auch dort soll Eintracht Frankfurt interessiert sein. Bei denen fällt der Jonathan Burkhardt noch ein bisschen aus. Wahi ist noch gar kein Faktor. Batshuayi verletzt. Also da besteht auf jeden Fall Bedarf. Und ich sag mal so, Ebnotalib, wenn du den richtig einsetzt in der Box, der hat das Selbstbewusstsein und der macht sich auch wenig Gedanken. Das kann schon fit sein. Wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass so Nene Börn den Ball reinflankt und in der Mitte ist Ebnotalib, der den Ball reinköpfen kann oder irgendwie den Fuß reinhält. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, was er mitbringt, er ist halt auch sehr spielstark, kann sich also auch mal ein bisschen fallen lassen, ins Kombinationsspiel mit einbinden. Gerade so ein Club wie Eintracht Frankfurt, der oft auch die Favoritenrolle in der Bundesliga innehat und dann gegen tiefstehende Gegner spielen muss, da kann Ebnotalib schon passen, wenn er dann vielleicht nochmal einen Verteidiger rauszieht und dadurch dann auch eine Lücke für so einen Knauf oder einen Doan entsteht, die dann mit Tempo dort reinstoßen können. Das ist für mich schon in meinem Kopf ein sehr, sehr gutes Match. Und da haben wir jetzt ja mal kurz einen Ausflug gemacht zu den Marktwert-Updates und auch zu gewissen Transfers. Und ein Name, der auch immer wieder rumgeistert bei einigen Bundesligisten, unter anderem auch beim VfB Stuttgart, ist der Name Mika Bauer. Die haben ja, also der SC Paderborn, wo Mika Bauer spielt, hat ja am Freitagabend gegen Domus Darmstädter gespielt. Bauer natürlich wieder in der Startelf und der spielt bisher im zentralen Mittelfeld eine überragende Rolle. Eigentlich ja gelernte offensive Mittelfeldspieler, aber Ralf Kettemann, der SCP-Trainer, setzt ihn immer so ein bisschen tiefer ein, möchte, dass er das Spiel noch mehr vor sich hat, gestalten, organisieren kann. Und dort blüht Bauer dann auch ja richtig auf. In dieser Saison bereits 3 Tore, 5 Assists, also 8 Scorerpunkte erzielt. Das sind natürlich überragende Werte und mit 21 natürlich auch noch in einem richtig jungen Alter. Und deshalb ist ja auch unter anderem der VfB Stuttgart an ihm interessiert. Und ich finde es spannend, weil er kam ja 2024 von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg zum SC Paderborn. Unter Kostner konnte er sich dann nicht durchsetzen, wurde dann ja zu Dynamo Dresden der vergangenen Saison in der Rückrunde ausgeliehen. Unter seinem Förderer Thomas Stamm hat er ja wieder mehr Spiele gemacht, war jetzt für mich aber auch nicht so überragend, dass ich sagen würde, boah, der wird jetzt mal richtig durchstarten. Und jetzt eine gute Halbserie und zack, sind alle wieder an ihm interessiert. Und das zeigt für mich auch einfach nochmal diese Schnelllebigkeit dieses Geschäfts, dass du brauchst nur ein paar gute Spiele und schon knallt dein Marktwert in die Höhe. Viele Vereine sind interessiert. Und das sorgt für mich aber auch immer so ein bisschen dafür, dass natürlich Spieler noch schneller den Verein verlassen, weil gerade so Zweitligisten sind natürlich dann auch auf ja, schnelles Geld oft angewiesen, sind finanziell dann nicht so gut aufgestellt, als dass sie dann so große Ablösen ausschlagen können. Und viele Spieler, die dann aus der zweiten Liga in die Bundesliga wechseln, ja, da verpufft es manchmal auch so ein bisschen. Ich würde mir wünschen, dass Mika Bauer auf jeden Fall die Rückrunde noch beim SC Paderborn spielt und wenn er seine Leistung dann bestätigt, dann im Sommer in die erste Liga wechselt. Oder falls Paderborn sogar aufsteigt, wäre es eigentlich sogar ganz gut, mit Paderborn in die Bundesliga zu gehen, das Stahlbad-Abstiegskampf dann auch durchzumachen und wenn er dann immer noch einer der auffälligeren Spieler ist, dann auch bei dem anderen Bundesligisten unter Vertrag genommen wird. Das ist so meine persönliche Einschätzung dazu.
Hey Leute, ich habe da wieder was richtig Tolles für euch.
ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch, dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Show Notes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt. Und natürlich wollen wir auch noch mal ein bisschen intensiver auf diese Spiele des 17. Spieltags eingehen. Ich habe mir da mal so ein paar rausgesucht, die ich sehr interessant fand. Unter anderem, ja, Patrick Sander und der 1. FC Magdeburg gewinnen beim 1. FC Kaiserslautern mit 3:2, hieven sich damit auf Rang 15 über den Strich. Und boah, das hätte ich nicht erwartet. Also der Saisonstart war ja grausig. Jetzt hat Patrick Sander es aber auch mit seiner ruhigen und pragmatischen Art geschafft, einfach wieder jetzt einen alten Spielstil von Christian Titz, den Jungs einzuimpfen. Da sieht man direkt, die Automatismen sind wieder da. Es wird wieder Titz-Fußball gespielt, schöner Kombinationsfußball. Und die Jungs wissen einfach, wir haben dann einen erfahrenen Trainer an der Seitenlinie. Wenn der uns was erzählt, glauben wir dem das. Und das ist ja vielleicht auch der Unterschied zu Vorgänger Fiedler, der ja relativ junger Trainer war, von der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart gekommen ist, noch nicht so viel Reputation hatte, dass dann vielleicht manche Spieler auch dachten, na, der hat aber selbst noch nicht so viel erlebt, wenn er mir das und das erzählt. Ich mache da mein eigenes Ding. Sodass da vielleicht nochmal, ja, wie gesagt, so diese Erfahrung des Trainers auch mal einen Unterschied macht, auch in den Köpfen der Spieler, vielleicht auch unterbewusst. Es muss ja nicht immer aktiv sein, aber so unterbewusst dann auch der Schalter umgelegt wird, so, yo, was der Trainer sagt, das mache ich einfach. Und so haben sie sich dann auch befreit im Abschiedskampf. Vor allen Dingen hat das wieder auch wieder geschafft, Patrick Sander, einem Barış Atik, den Unterschiedsspieler bei Magdeburg in Form zu bringen. Der wirbelt da auf dem linken Flügel rum, hat jetzt auch wieder getroffen, eine Vorlage gegeben und wirkt auch einfach mal wieder wie so ein richtig belebendes Element, der dann natürlich auch mal Gegenspieler binden kann, wodurch dann auch Räume entstehen für zum Beispiel einen Falko Michel oder auch Linksverteidiger Neuenberger, gelernte Offensivspieler, die dann auch mal hochschieben können, diese freien Räume belaufen können, dadurch das Spiel auch ein bisschen mehr in die Breite gezogen wird. Das ist dann auch einfach, das sind auch so kleine Kniffs oder so kleine Sachen, wo Patrick Sander mal gesehen hat, okay, wenn ich die und die Spieler wieder in ihre absolute Topform bringe, dann steigt automatisch schon unser Mannschaftsniveau. Und ja, Lautern, die haben sich ja zwischenzeitlich sogar mal wieder zurückgekämpft. Man hat schon gemerkt, jetzt so kurz vor der Winterpause, kurz vor Weihnachten, da ist auch so ein bisschen die Luft raus. Da fehlt auch so ein bisschen die letzte Konzentration im Abschluss. Nathan Skite, klar, Torvorlage, aber auch der wirkte nicht ganz so spritzig wie noch in den letzten Wochen in den Aktionen. Marlon Ritter wirkte ein bisschen überspielt, müde. So, und wenn das dann zusammenkommt, die paar Prozente fehlen, dann ist in dieser engen zweiten Liga ist halt auch sehr schnell möglich, dass du eine Partie dann auch verlierst. Eine weitere interessante Partie war für mich natürlich Düsseldorf gegen Fürth. Nicht nur, weil ich in beiden Stadien studiert habe, sondern klar, beide Teams sind auch absolute Krisenherde. Und ich berichte natürlich auch immer ein bisschen kritischer über beide Vereine, weil ich da halt auch ja eine gewisse emotionale Beziehung zu habe. Bei Düsseldorf, die haben ja jetzt mit Sven Mislintat einen neuen Geschäftsführer Sport, suchen noch einen Sportdirektor und vielleicht bald auch einen neuen Trainer. Markus Anfang, ja, die Leistung der Mannschaft in den letzten Wochen stimmte. Da merkt man schon einen positiven Aufwärtstrend. Aber,
Ja, wie gesagt, die Ergebnisse, dieses Spielglück hat einfach gefehlt. Und jetzt gegen Fürth hat man für mich ja auch ein ordentliches Spiel gemacht. Aber war nicht vielleicht nicht ganz so gut wie in den letzten Wochen. Aber diesmal war halt auch so ein bisschen das Glück auf ihrer Seite. Zum einen, dass sie früh in Führung gegangen sind durch Cedric Itten. Das Spiel dann auch so ein bisschen, also in Minute 24 sind sie in Führung gegangen, das Spiel dann auch so ein bisschen, ja, kontrollierter gestalten konnten, wussten, wir können es noch mal ein bisschen zurückziehen, führt, muss kommen, dadurch entstehen Räume. Haben das dann auch wirklich gut gemacht, geduldig gespielt. Florent Muslija diesmal auf der linken Schiene, hat mir auch gut gefallen. Hat dort viel Betrieb gemacht, hat jetzt ja schon mal beim SC Paderborn damals in seiner Zweitliga-Zeit gespielt, also kennt diese Rolle auch. Wurde defensiv dann aber auch nicht so gefordert, weil Fürth sich auch relativ weit hat fallen lassen, vor allem Durchgang 1. Und vorne dann mit Rasmussen, Appelkamp und Cedric Inten sehr viel Spielstärke gehabt. Und mit Inten natürlich dann auch diese Wucht vorne. Das bedeutet, du konntest dann auch mal einen langen Ball einstreuen. Inten konnte ihn festmachen und dann konnten halt so Spieler wie Rasmussen und Appelkamp nachrücken. Und ja, klar, also wenn dann halt auch mal so kleine Nuancen passen, diese Bälle dann auch mal ankommen, dann entwickelt sich automatisch dann schon so ein Drive. Das führt am Ende, dass sogar nochmal zurückgekommen ist durch einen Vorlaufmeter, den Footgoal dann verwandelt hat, in Minute 86. Hat es dann wirklich nochmal spannend gemacht. Dann hat man auch gemerkt, okay, Düsseldorf, es ist sehr fragil momentan noch. Und dann führt ja auch noch die eine oder andere Möglichkeit. Aber am Ende war es dann, also es hätte auch unentschieden ausgehen können von den Chancen her, aber am Ende war dann halt auch mal so ein bisschen das Spielglück auf Düsseldorfer Seiten. Und ja, Mislint hat dann nach dem Spiel auch gesagt, ja, es wird auf jeden Fall Transfers und Kaderveränderungen geben in der Winterpause. Hat auch ein klares Bekenntnis zu Markus Anfang nicht gegeben. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich bin immer noch der Meinung, wie gesagt, ich halte Markus Anfang für keinen guten Trainer, was taktische Sachen etc. angeht. Und auch Menschenführung. Er kann vielleicht motivieren, aber ja, charakterlich schwierig. Und deshalb glaube ich, dass ein neuer Impuls guttun würde. Ja, und bei Fürth, erste Niederlage für Trainer Heiko Vogel. War trotzdem kein schlechter Auftritt. Aber man hat vor allem die Anfangsphase so ein bisschen verpennt und deshalb geht der Sieg für Düsseldorf für mich auch in Ordnung. Und ja, am Sonntag dann Nürnberg gegen Hannover 96. Absolutes Traditionsduell. Gab es ja schon das ein oder andere Mal in der Fußball-Bundesliga. Die Nürnberger mussten auf Julian Wistmann verzichten. Ihren Topscorer, ihren Kreativkopf. War natürlich schon ja, eine massive Schwächung. Und Hannover 96, ja, die kommen mit Selbstbewusstsein ran, haben ihre kleine Leistungsdelle und Ergebnisdelle überwunden und wollten jetzt kurz vor Weihnachten zum Hinrundenabschluss nochmal ja, die Aufstiegsplätze richtig attackieren, ja vielleicht sogar noch auf den Relegationsplatz springen. Dafür wäre aber ein Sieg gegen Nürnberg nötig gewesen und Hannover 96 sind auch gut gestartet, haben es sehr gut gemacht, waren die dominantere Mannschaft, haben Nürnberg schnell hinten reingedrängt, die ja bisher auch keine überragende Saison spielen, hatten direkt auch gute Chancen, natürlich wieder viel Ballbesitz für Kombinationsfußball mit Audende und Jokota über die Flügel, ordentlich Tempo und Speed gehabt. Die Außenverteidiger mit Taibi und Neubauer ein bisschen defensiver gestanden. Taibi manchmal so ein bisschen in die Zentrale eingerückt. Neubauer hat seine rechte Seite eher gehalten. Und bedeutet auch, die Restabsicherung bei Hannover 96 war sehr, sehr gut. Sie wussten, wenn wir geduldig spielen, werden wir schon in Führung gehen. Ist dann ja auch passiert. Neubauer, schöner Ball auf Kellmann in der Mitte. Und ja, wenn der Junge im 16er an den Ball kommt, dann macht er den natürlich auch rein. Aber dann mit der ersten richtig gefährlichen Aktion für Nürnberg in Form von Lubas Abschluss nach Vorlage von Grimaldi direkt der Ausgleich. kurz vor der Halbzeit und da hat man schon gemerkt, ja, psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Da ging das Rattern in den Köpfen bei Hannover los und Nürnberg hat gemerkt, oh, wir können hier doch noch mithalten. Soma macht dann ja kurz nach der Pause direkt das 2:1 und da hat man auch gemerkt, das Stadion kommt und Nürnberg war plötzlich in Führung. Hat man auch in den Zweikämpfen gemerkt, es liegt alles galliger, griffiger. Die Kombinationen haben gut funktioniert. Finn Ole Becker im zentralen Mittelfeld hat mehr Vertrauen in sich selbst auch gespürt. War dann, so gesagt, der Just van der Satz als Dirigent im Mittelfeld. Klar, Hannover 96 haben am Ende nochmal richtig Druck und Power gemacht. Vor allem der eingewechselte Pichler hatte noch eine gute Möglichkeit. Aber der Nürnberger Sieg ging alles in allem für mich mehr als in Ordnung. Und dann sind wir schon bei der letzten Partie, die wir hier intensiv besprechen, nämlich Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04. Endstand 2:1 für Braunschweig, weil zwei Ex-Schalker, zum einen Memo Aldin und zum anderen Sidi Sané, der Bruder von Galatasaray Außenstürmer Levi Sané und Ex-Schalker, getroffen haben. In einer Partie, die wirklich nicht interessant war, Schalke, klar defensiv wieder gut gestanden, aber nach vorne haben erneut die Impulse gefehlt. Karaman und Gomis als ja, Halbzehner, da hat so ein bisschen auch die, ja, dieser letzte Pass, diese Kreativität gefehlt. Später kam Amin Yunus noch rein, der hatte ja ein, zwei ganz gute Ansätze drin in seinem Spiel, ist ja technisch sehr versiert, aber das hat nochmal gezeigt, ja, so ein Spielgestalter würde den Knappen dann doch gut tun, um dann halt auch wirklich diese ja, zähen Spiele für sich zu entscheiden. Man hat ja teilweise auch Glück gehabt, dass man manche Spiele für sich gezogen hat. Klar, defensiv, wie gesagt, immer top. Diesmal ja der ein oder andere Wackler, der dann auch bestraft wurde. Aber Schalkes Hinrunde natürlich überragend, auch gerade für die finanziellen Verhältnisse, die sie haben, haben sie vor allem ergebnistechnisch gut gespielt, mega erfolgreich gewesen. Aber Eintracht Braunschweig hat man auch gemerkt mit dem Publikum und Trainer Heiner Backhaus ist Schalke-Fan, mehrere Ex-Schalker im Braunschweiger Kader, die waren nochmal extra motiviert und waren ja auch ein Tick spritziger, galliger dann halt in den entscheidenden Situationen. Klar, wenn der Memo Aldin mal so eine Fackel raushaut wie beim 1:0, ist natürlich auch schwierig. Und das 2:0 war dann halt ein Konter, den Sidi Sané gut ja, abschließt, weil Schalke natürlich dann in der Schlussphase kommen musste, sind dann ja noch durch den Emsing Elfhausi per Anschlusstreffer nochmal rangekommen. Am Ende war es für mich aber ein verdienter Braunschweiger Sieg, die nochmal unterstrichen haben, dass sie sich nicht aufgeben. Hatten ja auch eine wellenartige Hinrunde gut begonnen, dann lange sehr schwierig, einer Backhaus in der Kritik, jetzt haben sie sich wieder so ein bisschen rausgekämpft, über den Strich gebracht auf Rang 13 und die Energie, die im Braunschweiger Eintrachtschalter war, hat sich auch super auf den Platz dann übertragen auf die Mannschaft und die haben es dann halt auch sehr, sehr gut gemacht.
Domes Spieler des Spieltags.
Spieltags geht diesen Spieltag an. Geht an Heiner Backhaus, den Trainer von Eintracht Braunschweig. Heiner Backhaus ist gut in die Saison gestartet mit dem BTSV, hatte dann aber im Laufe der Hinrunde immer mehr Probleme, stand auch kurz vorm Aus. Doch konnte jetzt nach dem 13. Spieltag sein System ein bisschen überdenken, was auch immer für einen Trainer spricht. Hat einen Systemwechsel vorgenommen, ein paar Stellschrauben verändert, zum Beispiel ein Encore in die Dreier-Innenverteidigung gesetzt. Und man merkt, seitdem hat Braunschweig 10 Punkte geholt, also sprich 3 Siege und ein Unentschieden. Das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung aus 4 Spielen, fast die volle Punktzahl zu holen. Und das spricht halt auch für Heiner Backhaus. Jetzt am Spieltag hat man gegen den Tabellenführer Schalke 04 einen Achtungserfolg geholt. Schalke ja in dieser Saison eine wirklich starke Mannschaft, sowohl offensiv, gerade aber auch defensiv. haben sie so den einen oder anderen Gegner immer wieder vor Probleme gestellt. Doch Braunschweig konnte es diesmal nutzen und passend zum 130. Vereinsjubiläum einen Sieg einfahren, was Braunschweig am Ende der Hinrunde über den Strich zieht. Also nicht auf einen direkten Ausstiegsplatz und auch nicht auf einen Relegationsplatz, was natürlich das Ziel von Eintracht Braunschweig in dieser Saison weiter wieder sein sollte. Und Heiner Backhaus zeigt wiedermals, er ist ein guter Trainer. Die Spieler haben es vermittelt, was er auch am Anfang der Saison sehen wollte. Gerade nach der Verletzung von Yadimchi im Sturm hat er immer wieder andere Mittel ausgetestet. Man merkt aber, wie wichtig Yadimchi einfach für diese Mannschaft offensiv ist. Und auch Heiner Backhaus hat nach dem Spiel gegen Schalke oder auch während des Spiels gezeigt, was ihn das bedeutet, dass seine Mannschaft hier so anders auftritt. Ja, und auch aufgrund dieses besonderen Erfolgs, seit in 4 Spielen 10 Punkte zu holen, nach einer doch schwierigen Ausgangslage für Backhaus selbst, ja, ist er für mich der Star des Spieltags.
Kleine Hüsings, Große der Woche ist in dieser Woche für mich Elversbergs Keeper Nicolas Christoph. Der 26-Jährige hätte seinen Elversbergern fast den Sieg in Münster festgehalten, musste nur kurz vor Schluss einen Ball von Amenido durchlassen, aber auch da war er machtlos. Zwischenzeitlich hat er einen Elfmeter von Oliver Batista Meyer gehalten. Und auch eine Dreifachchance der Preußen, wo unter anderem ja auch Lockhart und Batista Meyer abgeschlossen haben, super wegpariert. Also er war die Ruhe selbst hinten, seine Vorderleute konnten sich auf ihn verlassen. Und falls doch mal ein Ball auf seinen Kasten ging, war er da. Und auch einfach diese Konstanz, die er in der Hinrunde geliefert hat, eigentlich keinen richtig großen Patzer geliefert, beweist für mich einfach, das ist ein richtig starker Keeper, den vor ein paar Jahren natürlich keiner auf dem Zettel hatte. Für mich so ein bisschen der heimliche Star auch bei Elversberg. Nicht auf dem Fokus, aber rettet seiner Mannschaft die wichtigen Punkte, weshalb sie auch weiterhin oben im Aufstiegskampf mit dabei sind. Und deshalb mein verdienter Klein Riesings, Großer der Woche, Moritz Nicolas von der SV Elversberg. Kommen wir dann zu den 11 Tornetzern. Der Tornetz Top 11 des 17. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga im Tor. Klein Riesling, Große der Woche, Moritz Nicolas. Davor in der Dreierkette Maximilian Wittek vom VfL Bochum. David Herold, eigentlich auch Linksverteidiger, diesmal Mittelmann der Dreierkette vom KSC. Und Nekic von Holstein Kiel, der Innenverteidiger. Die Schienenposition sehr offensiv besetzt mit Florent Muslia von Fortuna Düsseldorf, der Siegtorschütze für die Fortuna, und Francis Onyeka vom VfL Bochum auf der rechten Seite. Auf der 6 Stefano Russo, Abräumer von Arminia Bielefeld und auch Torschütze. Auf der Doppel 10 Mika Bauer vom SC Paderborn und Marvin Vanisek vom Karlsruhe SC. Und vorne die beiden Magdeburger Barış Atik und Zukowski vom 1. FCM Magdeburg. Das waren die 11 Tornetzer des 17. Spieltags. Wenn ihr sie noch einmal grafisch sehen wollt, am heutigen Montag ab 20 Uhr auf unserem Instagram-Kanal zu sehen. Und damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Wir melden uns dann Mitte Januar wieder mit dem Rückrundauftakt in der zweiten Fußball-Bundesliga. Zwischendurch wird es dann auch nochmal eine Hinrundenanalyse geben, also checkt weiterhin unsere Social-Media-Kanäle ab, um nichts mehr zu verpassen. In dem Sinne, Ich wünsche euch alles Gute, euer Tornetz-Host Jan Kleinriesing.